Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist. Und kurz vorab, letzte Woche Sonntag ist tatsächlich das allererste Mal hier keine neue Folge erschienen. Grund dafür war einfach, dass ich keine Folge hatte. Und ich wollte nicht einfach irgend so ein Lückenfüller-Ding hochladen. Ich habe mir gedacht, lass mal auf das nächste Ding warten. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du lernst nämlich hier jetzt gleich Vartan kennen. Vartan ist einer der zwei Gründer der Flying Steps. Das ist eine Breakdance-Crew, die im Jahr 1993 entstanden ist. Und man kann es nicht anders sagen, aber die Jungs haben Breakdance in Deutschland mega krass fundamental geprägt. So, die Jungs haben unglaublich viele Contests gewonnen. Die waren die ersten, die Breakdance und klassische Musik zusammengepackt haben, damit um die Welt gereist sind und einfach Dinge geschafft haben, die ihnen niemand zugetraut hätte. Und eigentlich noch viel mehr, die jeder für unmöglich gehalten hat. Mittlerweile ist Vartan kein aktiver Tänzer mehr. Er leitet die Flying Steps jetzt, hat die Tanzschule Flying Steps Academy in Berlin gegründet und macht noch unglaublich viele andere Sachen. Wir haben über so viele verschiedene Themen geredet, also allgemein übers Tanzen gesprochen, wir haben über Niederlagen geredet, warum es so wichtig ist, hinzufallen und über so viel Stuff, so den ich einfach für mich auch wieder mitnehmen konnte. Und ich bin so gespannt darauf, was bei dir gleich hängen bleibt. Ich möchte an der Stelle jetzt gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Ich habe nur noch einen Punkt. Ich habe dieses Mal die Folge jetzt nicht krass bearbeiten lassen. Ich habe sie einfach mal so gelassen, wie sie ist. Ich habe die Hintergrundgeräusche drin gelassen. Wir haben die Folge in der Academy aufgenommen. Da waren parallel dazu Tanzkurse. Das heißt, man hört immer mal wieder so ein bisschen Musik und Leute, die vorbeigehen. Und mich würde interessieren, ob das jetzt mega störend ist oder ob das eher das Gefühl erzeugt, dass du dabei bist. Einfach mal so als kleines Experiment. Also falls du da mal so ein bisschen drauf achtest und mir am Ende sagst, wie du das fandest, würde mich das mega freuen. Sonst, ja, wir hören uns am Ende nochmal kurz wieder. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach sagen, viel Spaß. Let's go!
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Vartan, ich freue mich übertrieben, im Büro zu sitzen. Du hast mich gerade schon einmal rumgeführt und das Ding, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeschwebt ist, wie geil ist das bitte, dieses Büro hier zu haben. Ich habe viele Büros mittlerweile gesehen. Ich war bei vielen Startups, habe reingeguckt, so, aber wir sind hier durchgelaufen und ich dachte mir so, das ist eigentlich wie so ein Wohnzimmer, wie so ein kleines Träumchen. So, du hast deine Leute hier, so, du hast unten dein Gym an, du hast deine Kids, allein die Tür ging eben auf, ein kleiner Junge kam rein, ja. Du hast den gefisst, so, wie wohl fühlst du dich hier gerade?
Ja, ich meine, es ist jetzt natürlich mein zweites Zuhause. Ich meine, ich verbringe hier sehr viel Zeit. Ich meine, klar, ich habe meine normale Wohnung, wo ich lebe. Aber das ist schon etwas, wo man natürlich das manchmal auch nicht in Worten beschreiben kann und auch manchmal auch nicht wirklich realisiert, so was wir geschaffen haben. Und wir sitzen jetzt gerade nicht hier in meinem Büro, sondern das ist eigentlich das Meetingsraum, in dem alle wichtigen Meetings stattfinden. Indem wir hier viele Sachen entscheiden, gemeinsame Gespräche führen, unsere nächsten Pläne entscheiden. Und ja, es ist einfach natürlich Dankbarkeit, dass ich sowas überhaupt mittlerweile führen darf, als sag ich mal, Geschäftsführer, mit einer der Geschäftsführer und das leben darf, weil ich hätte mir das niemals erträumt, irgendwann halt so eine Größe zu haben oder auch so eine große Verantwortung zu haben, indem wir, gerade mal, du sagst es jetzt schon, wir haben viele Mitarbeiter, die den gleichen Traum leben oder meinen Traum mitleben. Dann haben wir unglaublich viele Schüler, also Kids, von Kids bis zu Erwachsenen, eigentlich von Kindern. Also hier bei uns geht es ja schon ab 3 Jahren los.
Ab drei Jahren
geht es schon los und da gibt es ja schon einige Kids, die wir mittlerweile betreuen, bis zu den Eltern. Und dann gibt es natürlich noch die Jugendlichen und dann noch die Erwachsenen. Und wir haben ja mittlerweile um die 1500 Schüler so allein in dieser Academy.
Krass.
Ja, und wenn ich mich so erinnere, vor über 10 Jahren haben wir ja mit der Academy angefangen und da hatten wir gerade mal 50 Schüler. Und da war immer unsere Marke so, schaffen wir 100. Also 100 war immer unser Ziel, so 100 Schüler zu haben. Und heute ist es etwas anderes. Und heute ist es auch eine ganz andere große Verantwortung. Auch das Team ist mittlerweile viel größer. Wir haben ja allein hier, ja, 15 Mitarbeiter, die hier tagtäglich arbeiten. Dann haben wir noch die ganzen Coaches, also die Lehrer, die hier unterrichten. Da reden wir auch über 30. Und dann haben wir noch die Profitänzer, die wir noch betreuen. Das sind auch nochmal um die 30 bis 40 Tänzer. Also es ist schon ein riesen Bunch an Leuten, die hier, glaube ich, auch glaube ich, das gefunden haben, wonach sie suchen. Weil ich glaube, wir sind mit etwas groß geworden, das es früher noch nicht gab. Also es gab halt nicht so ein Unternehmen, in dem man halt seine Leidenschaft, seinen Traum leben kann. Und heute können wir halt Leute damit beschäftigen. So. Das ist schon Wahnsinn, ja.
Ey, da waren gerade wirklich schon, ich habe 10 Fragen, die ich jetzt gerne losziehe. Aber das, was mich gerade so am meisten gecatcht hat, war, es gibt Leute, die mit dir diesen Traum, deinen Traum leben. So, was ist das für ein Gefühl, Menschen einen Arbeitsplatz geben zu können? So, und zu wissen, dass die gerade hier sind, weil die hier sein wollen und du kannst die Möglichkeit dafür schaffen. So, was ist das für ein Gefühl, Mann? Das ist doch krass, oder?
Ja, es ist natürlich, natürlich ist das krass so, aber ich glaube, wir sind ja auch alle gemeinsam so einen Weg gegangen und ich meine, was mich ja immer selber gestört hat, für mich war es ja nie ein Job. Also es war ja also irgendwie immer das Gefühl zu haben, so du bist ein Künstler.
Ja.
Aber irgendwie wolltest du auch regelmäßig Geld verdienen. Also es war ja immer diese Challenge oder immer diese Herausforderung zu sagen, ich kann nicht von Monat zu Monat oder von Tag zu Tag leben, ich brauche doch mal irgendeine Sicherheit so. Und diese Sicherheit wolltest du natürlich erstmal für dich haben oder für die Leute, mit denen du gerade gemeinsam unterwegs warst. Aber irgendwann hast du auch gemerkt, also mit dieser Verantwortung oder Sicherheit, dann hast du irgendwann geschafft, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. So. Das reichte gerade mal für 3-4 Leute. Aber irgendwann wurde auch die Arbeit immer größer. Und dann wusstest du, okay, du musst Leute einstellen, damit sie dir dabei helfen, um deine Arbeit noch besser dementsprechend zu gestalten oder umzusetzen. Ja, und heute natürlich, wenn ich so rumgucke manchmal, es erfüllt mich. Also es ist wirklich eine Erfüllung. Erfüllung dessen zu sagen, es so ist, das hätte ich mir selber nie erträumt, obwohl ich das immer so wollte. Und irgendwie auch gleichzeitig auch eine Dankbarkeit dafür. Und auch stolz natürlich. Stolz darauf zu sein, dass Leute daran glauben, woran ich glaube. Und ich glaube, das ist glaube ich auch etwas, was ja, glaube ich, auch immer, erstmal musstest du ja Leute davon überzeugen, wo du hin willst. Und ich glaube, ich habe immer wieder bewiesen, die Ideen oder die Visionen, die ich immer hatte, dass das richtige Entscheidungen waren. Und auch Mut zu einer Entscheidung zu haben, das war auch immer etwas, was immer sehr, für manche Leute sehr schwer fällt. Für mich war es aber immer so diese Bereitschaft für dieses Risiko. Mhm. Das trotzdem zu tun, weil ich glaube, das war immer dieses Gefühl, ich bin bereit dafür, dieses Risiko einzugehen, weil klar ist die Gefahr, dass du alles verlieren kannst, aber wie schön ist es, wenn du es doch schaffst. Also immer dieses Positive, wenn du es schaffst, ist es was Geiles so. Und ich glaube, ja, und ich meine, ja, heute können wir davon leben, aber auch oft ist es für mich so, ich bin nicht angekommen, sondern es ist immer noch ein Weg, den wir gehen und nur jetzt mit mehr Leuten. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Coole an der ganzen Sache.
Wie lange hat das denn gedauert von der Phase, wo du gemerkt hast, so, guck mal, da gibt's irgendwas, was raus muss, so was mein Hobby ist, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, bis zu dem Moment, wo du dich das erste Mal zurücklehnen konntest und wirklich sagen konntest, krass, ich kann jetzt davon leben. So, also was war das für eine Zeitspanne? Waren es 5 Jahre, waren es 10 Jahre, so dieses?
Das kann ich dir genau sagen, es waren eigentlich 20 Jahre.
Was?
20 Jahre, ja. Also ich habe mit meinem Hobby, also guck mal, ich meine, ich habe mit Breakdance angefangen oder mit dem Tanzen an sich. Also ich habe Mitte der 80er Jahre, 85, Michael Jackson, das war so mein großes Idol und ich wollte unbedingt so tanzen wie er. Ja. Habe aber parallel natürlich auch immer noch so Breakdance-Filme gesehen, wie Beat Street, Wild Style, so, das waren die Filme aus Amerika. Aber ich dachte immer so, okay, aber das war so weit weg, dass ich dachte so, wie willst du das lernen, so dich über so auf dem Boden zu rotieren, über den Rücken zu drehen? Ist das alles Kameratrick? So, ist das alles Hollywood? Weißt du so? Und dann war natürlich Michael Jackson eher anfassbar und so. Und man wusste, das ist ein Mensch, das ist ein Superstar, das ist ein Musiker, Tänzer. Und das konnte man schnell nachmachen so. Aber dann kam irgendwann der Punkt, dass ich dann irgendwie doch Breakdancer gesehen hatte und dann für mich klar war, okay, ich will Breakdancer werden. Und das war so Ende der 80er so. Und dann habe ich mit dem Breakdance angefangen. So. Und das war ja natürlich am Anfang ja wirklich nur ein Hobby. Es war eine Leidenschaft. Ich wollte unbedingt so tanzen, weil ich dachte so, ey, das ist das Coolste, was es auf dieser Welt so gibt. Und dann hat es angefangen. Und direkt nach 4 Jahren Also wir haben 4 Jahre dann getanzt mit Gruppe hier und da. Und dann gab es ja den Moment, wo es dann halt so eine Art, eine Battle gab es. Also die größte Battle damals. Heute ist es immer noch eine große, aber damals war es wirklich eine große. Battle of the Year 94. Und da haben wir uns mit einigen Jungs aus Berlin zusammengetan, sind da hingefahren und waren Newcomer und haben an dem Abend den ersten Platz gemacht. Und da wurde mir klar so, ey krass, ich habe sogar noch Talent in dem, was ich hier mache. Also ich bin nicht, was mir Spaß macht, sondern ich gehöre jetzt mit zu den Besten in Europa. Wow. So, und dann war so, klar, dann hast du noch mehr Feuer gefangen und wolltest unbedingt in dieser Szene sein, wolltest viel mehr machen und wolltest viel aktiver werden. So. Und dann haben wir uns natürlich von Jahr zu Jahr allen Battles mit teilgenommen und wir haben eine Menge Sachen gewonnen. So. Sei es Weltmeisterschaften, sei es nationale Meisterschaften. Also alles, wo wir waren, waren wir immer extrem erfolgreich. Und die Leute haben uns eigentlich extrem dafür gefeiert und gemocht. So. Weil wir waren halt für die so, halt diese neue Generation von Breakdancern. Und dann natürlich gab es parallel natürlich die Schule und die Ausbildung. So. Das ging ja parallel mit der Zeit. Und dann ging es natürlich da die Frage irgendwann so, willst du das professionell machen? So? Wenn du es professionell machen willst, wie machst du das? Also da gibt es ja überhaupt keine Ahnung, wie geht das? Also musst du ja damit irgendwie Geld verdienen. Und dann haben wir angefangen, so irgendwann so, natürlich hat man ja gemerkt, dass Leute darauf aufmerksam wurden. Und dann haben sie gefragt, ey, könntet ihr bei uns eine Show machen oder hier auftreten? Ich habe gesagt, ja, machen wir. Aber da gab es dafür nicht so viel Geld. Ich meine, das war ein paar hundert Mark. Und davon konntest du ja nicht leben. Also ich habe noch zu dem Zeitpunkt zu Hause gelebt. So. Und dann kam irgendwann wirklich so, war die Schule zu Ende. Und dann ging es darum so, okay, aber wenn du jetzt auf diesem Level weitermachen willst und weitere Meisterschaften gewinnen willst und einer der Besten sein willst, musst du ja viel mehr trainieren als sonst. Kannst ja nicht nebenbei noch arbeiten, 8 Stunden, dann bist du ja einfach kaputt am Abend. So, so wie machst du das? Und dann war die Frage so nach der Schule so, gehst du jetzt in eine Ausbildung oder probierst dich mal als Tänzer aus? So. Mal gucken so, vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass man da irgendwie um die Runden kommt und sich da was aufbauen kann. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte, weil eigentlich hatte meine Mutter mehr das Sagen als mein Vater. Ich musste sie überzeugen. Und ich habe sie dann wirklich so gefragt, ob sie mir das erlaubt. Und natürlich war sie dagegen. Sie meinte, bist du verrückt? Und zu der Story eigentlich als Hintergrund ist so, meine Eltern sind ja damals aus dem Libanon geflohen, 1982. Und dann hat sie ja gesagt, wir sind doch nicht aus dem Libanon geflohen, damit du hier zum Tänzer wirst. Also mach mal einen richtigen Job. So, weil sie wussten, das war ja kein Job, das ist ja, für die war das ja ein Hobby. Du könntest ja deinen Spaß haben, aber du musst hier was lernen. Weißt du so? Mach was aus deinem Leben so. Das war für mich dann so ein Punkt, wo ich dachte, ja, okay, die hatte recht, aber trotzdem soll sie mir dieses eine Jahr wenigstens geben. Lass mich doch ein Jahr einfach nur mal dieses Tänzer-Dasein leben, so, dass ich jeden Tag trainieren kann, überall hinfahren kann und einfach machen kann, was ich will und mich nur damit beschäftige. Und dann habe ich sie so weit bekommen, dass sie meinte, okay, dann ein Jahr, aber danach gehst du in eine Ausbildung. Du machst auf jeden Fall eine Ausbildung. Ich so, ja, klar, versprochen. Hoch und heilig. Und dann war es ein Jahr vorbei, dann war das zweite Jahr vorbei, und dritte Jahr vorbei. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ey, der Junge kommt nicht mehr zurück. Also so von wegen so, der wird nicht mehr ins normale Arbeitsleben reingehen. Der meint das ernst mit seinem Tanzen. So. Und die konnten mich auch damit nicht umstimmen, weil ich es immer mehr wollte. Und dann natürlich gab es immer dieses Palaver von wegen so, ist ja, aber warte, was machst du später? Kannst du eigentlich ewig tanzen? So. Was ist, wenn du später eine Frau hast, Kinder hast? Wie willst du die Miete bezahlen? Wie willst du das alles bezahlen? So? Und für mich war so, ja klar, ich wohne ja zu Hause. So, also eigentlich, wenn man es streng nimmt, war eigentlich meine Mutter ungewollt mein erster Sponsor. So, ja. deswegen, weißt du, die hat auch damals auch meine Headspin Caps genäht und solche Sachen. So. Also, okay, das war mir bewusst, aber ich dachte, ich bin so jung. Klar, wenn der Tag kommt und mit dem Tanzen nichts wird, ey, dann, ich bin fit und gesund, dann gehe ich eben arbeiten so. Aber dann ist es passiert so. Dann kam der Tag, dass ich natürlich eine Beziehung hatte und irgendwann ungewollt auch Vater wurde. So. Also nicht geplant. Schön, dass das Kind da war, aber es war so, fuck, jetzt passiert genau das, was meine Mutter immer gesagt hat, so, was machst du? Und zu dem Zeitpunkt war ich ja so schon so mehr so der Künstler. Es war so 2001, also wo ich Vater wurde. Und da war ich eigentlich, guck mal, da hatten wir schon die zweite Weltmeisterschaft gewonnen mit den Flying Steps. Und dann fing eigentlich wirklich dieser Druck an, ey, du musst jetzt irgendwie mit dem Tanzen Geld verdienen. Du kannst hier nicht weiter so auf Künstler machen, weil du hast jetzt eine Verantwortung über Frau und Kind. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wieder Glück gehabt, dass meine Schwiegermutter das so toll fand, was ich mache, dass sie dann meinte, wisst ihr was, dann ziehen wir zusammen in eine WG. Also bin ich mit meinem Kind, meiner Frau und meiner Schwiegermutter zusammen in eine WG gezogen. So. Und ich dachte so, ach, warum, ist doch voll cool so. Und alle meinten, bist du verrückt, kannst du nicht mit deiner Schwiegermutter in einer WG wohnen? Das ist doch kein Leben. So, aber so wie ich bin, dachte ich mir so, aber das ist die einzige Möglichkeit, dass ich noch weiter mein Tanzen irgendwie noch vielleicht leben kann und gleichzeitig vielleicht noch mehr Zeit habe, um da wirklich zu gucken, wie ich da schaffe, daraus irgendwie vielleicht einen Weg zu finden, womit man eigentlich regelmäßig Geld verdienen kann. Weil du hast eigentlich Phasen gehabt, da hast du mal 3 Monate lang extrem gut verdient. Da gab es auch eine Phase, wo du auch mal vielleicht 3 Monate nichts verdient hast. Mhm. Und du musstest lernen, damit umzugehen. So.
Weil da will ich kurz rein, wie schwer war das, dieses für dich an dich selber zu glauben? Also das Lernen, damit umzugehen, dass es auch mal nicht so läuft. Also gab es Momente, wo du dachtest so, fuck, das wird nichts?
Ich meine, wir hatten ja auch gerade darüber gesprochen, klar, du hattest gerade darüber gesprochen, Egoismus. Ich glaube, in dem Zeitpunkt war ich ein ganz riesen Egoist. So. Obwohl ich die Verantwortung über meine natürlich Frau und Kind haben wollte, so. Aber irgendwie war das so, ich habe es versucht, so weit wie es möglich die auszudehnen, mhm. So bis es irgendwann so gar nicht mehr geht, so bis der Punkt kommt, wo wirklich alle, sag ich mal, Stricke reißen so. Und wo es heißt, okay, jetzt, Junge, gehst du arbeiten. Oder gehst du, und ich muss dir auch fairerweise sagen, ich habe ja Nebenjobs gemacht, so. Also ich habe Treppenhäuser geputzt. Also ich habe richtig so, ich habe, ich will jetzt keine Brands nennen, aber ich habe Restaurants gearbeitet, Teller gewaschen. Ich habe das alles gemacht nebenbei. Aber immer so, dass ich immer noch genug Zeit hatte, damit ich noch tanzen und trainieren kann und mit meiner Gruppe Flying Steps halt weiter diesen Traum leben kann und immer noch daran geglaubt habe, es zu schaffen. Es gab dann irgendwann den Punkt, das war dann natürlich dann 2004, dann gab es dann den Punkt so, wo ich dann irgendwann so wirklich an dem Punkt war so, ich glaube, das wird mit dem Tanzen nichts mehr.
Echt?
Meine, ja, es war so, okay, es war eine super Zeit.
Wie lange war das dann so was, 10?
Das waren dann schon eigentlich so gesehen, ab dem Moment, wo ich mich, also von 94 bis 2000, also 10 Jahre.
10 Jahre, ja.
10 Jahre, wo man ab dem Moment entschlossen habe, okay, ich will professioneller Tänzer werden. Ab dem Moment so irgendwann so, also die Schule war ja dann zu Ende so mit 96. Dann hatte ich meiner Mutter ja gesagt, gib mir 2 Jahre, das waren dann 98 so. Und dann aber von 97 eigentlich bis dann habe ich gemerkt, okay, ey, das wird nichts so. Also irgendwie treten wir auf der Stelle. So, irgendwas ist da. Und man muss auch auf faire Weise sagen, so, wir haben ja in der Zwischenzeit ja neben dem Ganzen natürlich Wettkämpfen, Shows machen, ja auch Kooperationen gemacht, wie zum Beispiel Musikvideos. Also wir waren ein Teil von einem Musikprojekt, wo wir das Gesicht waren als Tänzer und das auch extrem erfolgreich war. Das war damals 98 Music Instructor mit Supersonic. Das ging dann halt durch die Charts. Wir waren da in den Top 10 und so waren wir auch über Nacht voll berühmt. Also wir als Tänzer Flying Steps hatten ein riesen Standing. So. Jeder kannte Flying Steps so in Deutschland, so auch in der Hip-Hop-Szene. Aber es war immer dieses, damit konntest du kein Geld, also nicht so viel Geld verdienen, dass du davon eigentlich regelmäßig leben konntest. So. Und gerade geschweige denn, die ganze Familie davon ernähren konntest. Und es hat sich nur immer in diesem Kreis bewegt. So. Das heißt, wir sind da nicht rausgekommen. Und dann war halt dieser Punkt dann, wo ich gemerkt habe, okay, ey, ich mache mir hier gleich alles kaputt. So. Weißt du, meine Beziehung, ich muss meinem Kind was bieten, so. Ich kann nicht ewig bei meiner Schwiegermutter wohnen, weil es war auch irgendwann natürlich, es war die ersten ein Jahr lustig, zweite Jahr auch noch, aber dann irgendwann denkst du, wieso kannst du ewig bei deiner Schwiegermutter wohnen? Was ist denn das für ein Leben, so? Was gleichzeitig auch Vor- und Nachteile hatte, ganz klar. Und dann hatte ich einen Freund gehabt, und der hatte eine Bar, also einen Jugendfreund, so. Und dann war so meine Überlegung so, und der war ja so Geschäftsführer in dieser Bar. Habe ich mit ihm gesprochen und meinte, er war dann, er hast du Bock mit mir diesen Laden zu schmeißen? So. Wir könnten doch hier so richtig coole Partys machen. So. Du könntest dein ganzes Netzwerk, was du hast, hier reinziehen. Du bist ja hier, weil du kommst ja aus der Musikbranche, bei Tanzmusik, bla bla bla. Du kennst alle in der Hip-Hop-Szene. Wir können hier DJs einladen. Wir können richtig geile, so geile Events machen. So. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Ich meine, das ist doch cool. Und bin dann da eingestiegen mit ihm als Partner in der Bar. Und es hat sofort funktioniert. Wir hatten auf einmal so einen übertriebenen Hype. Aber dann war ich da. Und dann hatten wir auch irgendwann nach einem Jahr so einen Erfolg gehabt, dass wir eine zweite Bar mit übernommen haben und das Konzept mit übertragen haben, mit DJ und so Art partymäßig. Aber trotzdem ist es eine Bar, ist kein Club. Und es hat extrem gut funktioniert. Nur mir ist dann irgendwann aufgefallen, so, dass es mir keinen Spaß macht. So. Irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, du bist der als Erster kommt. Und du bist der, der als Letzter geht und alle um dich rum haben Party, haben Spaß. Und du sitzt da und denkst dir so dann irgendwann, das kann doch nicht sein. Ich habe doch nicht jetzt 14 Jahre meines Lebens mit dem Tanz verbracht, war so erfolgreich. Jetzt sitze ich hier in so einer Bar und das ist jetzt mein Restleben, werde ich da dann als Gastronom meine Zeit verbringen und immer für die anderen dann halt die Party schmeißen und selber keine wirklich eigene, sag ich mal, so eine Leidenschaft leben können. So, nee, Mann, das ist es nicht. Das kann nicht sein. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, so ist einen anderen guten Freund und wir hatten ja genau zu der Zeit zuvor immer das Problem gehabt, dass wir keinen wirklichen Manager hatten. Also wir hatten immer so Leute, die dann halt meinten, ja, wir managen euch, aber da hat die das gewisse Glaube gefehlt an diesen Managern. Die wollten einfach nur Geld machen. Für die ging es nur darum, ey, kann ich mit diesen Jungs Geld verdienen, ja oder nein? Und da gab es einen Freund, der hat von einem aus unseren Jungs, der hatte dann parallel ein Musiklabel gemacht, hat das Ding gemanagt. Auch aus dem Nichts so. Und wir haben dann gesehen, so, ey, der Typ hat voll Talent so. Und es ist jemand, den wir schon seit der Jugend kennen, in dem wir also extrem Vertrauensverhältnis da ist. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, meinte, ey, hör mal zu, hast du Bock, die Flying Steps zu managen? So. Weil, man muss sagen, also 2005 hatten wir die Bar und wir hatten dann in dem Jahr gab es eine Meisterschaft von Red Bull aus, das hieß Red Bull Beat Battle. Und da haben sie die besten Gruppen der Welt eingeladen zu diesem Event. Und dadurch, dass ich eigentlich mit dem Tanz schon aufhören wollte, habe ich gesagt, okay, das Ding nehme ich noch mit, so mit meiner Gruppe so, weil wir sind so alle fast verstreut so. Aber wir haben das Ding 2005 gewonnen. Das war so für uns immer so ein ey, wir können es immer noch. Also nach 2005 Jahre später haben wir trotzdem noch so ein Battle gewonnen. Ey, wir können es eigentlich immer noch, aber ey, super, noch eine Battle gewonnen, noch ein Preischeck. Es war damals 8.000 Pfund, glaube 12.000 Euro, aber mit 8 Tänzern teilst du auf, kriegt jeder 1.000 oder 1.200 Euro und das war's. So, damit kannst du auch wieder, hast du wieder nur nichts. Und somit war dann so, okay, wir haben das Ding gewonnen, dann war das so Licht. Und dann aber gab es 2 Jahre später wieder dieses Event und wir waren die Titelverteidiger so. Und zu dem Zeitpunkt kam auch genau dieser gewisse Junge rein mit ins Spiel, der dann uns managen sollte, den wir dem vertraut hatten. Und meinte, ey, guck mal, willst du uns managen so? Und er so, ja klar, kann ich gerne probieren so, weil es war so, dass er selber früher Tänzer war, aber dann irgendwann damit aufgehört hat und hat einfach den ganz klassischen Weg, hat studiert, hat den Schulz angebracht, hat bla bla bla, so, also der kannte unsere Szene, der kannte uns, so, der hat zugesagt und dann gab es 2007 wieder diese Meisterschaft so und dann wurde es natürlich von Red Bull aus Seiten uns zugetragen, ey, ihr seid Titelverteidiger, ihr müsst daran teilnehmen. Ich sage, ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt die Jungs noch aktiviert kriege. So, ich kann, ja, ey, gut, dann machen wir das. So. Und dann ging aber bei mir schon so der Gedanke los, so, okay, guck mal, dieses mit der ganzen Gastronomie-Bar ist nicht so mein Ding. So. Vielleicht, wenn wir das Ding das zweite Mal gewinnen, was ja eigentlich unvorstellbar ist, war aber trotzdem, wenn das passieren sollte, vielleicht schmeiße ich das Ganze mit der Bar nochmal hin und fangen das Ganze nochmal neu an.
Oh shit.
Aber nur mit Wettbewerben und toll reicht nicht, sondern vielleicht der Gedanke auch, wir bauen uns einen zweiten Weg auf mit einer Tanzschule. Aber es war auch ein egoistischer Gedanke, der eigentlich davor da war, ey, guck mal, warte mal, wenn wir diese Meisterschaft da gewinnen wollen, können wir ja nicht jedes Mal in Jugendclubs gehen oder irgendwelchen Hallen, die uns da Räume zur Verfügung stellen, wo wir halt davon abhängig sind, wie die Räume frei sind. So. Eigentlich brauchen wir unseren eigenen Raum. Aber um so einen Raum zu finanzieren, müssten wir vielleicht auch unterrichten. So. Dann könnten wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also wollen wir, trauen wir uns das zu? Vielleicht, weil ich ja verstanden habe, okay, warte mal, wenn, also das, was ich als Gastronom gemacht habe, könnte ich diese Wissen jetzt übertragen, indem wir eine kleine Tanzschule aufmachen und mit den Einnahmen vom Unterrichten können wir uns diesen Raum finanzieren. So, so ging dann diese Idee los in meinem Kopf. Und dann habe ich das also so weit rumgesponnen und ich habe selber daran so sehr geglaubt, dass ich angefangen habe, die damit zu infizieren. Ich meine, ey Leute, wenn wir erfolgreich sein wollen mit Flying Steps und das wieder beleben wollen und eine Sicherheit brauchen, vielleicht wäre eine Tanzschule unsere Sicherheit. Das heißt, all unsere Erfahrungen in allen Jahren könnten wir dann irgendwann mal, wenn wir selber nicht mehr tanzen können und es nicht mehr so gut funktioniert, könnten wir das alles weitergeben an unsere Schüler. Ja, so gesagt, haben wir gesagt, okay, lass uns das machen. Und dann haben wir das dahin geplant Und dann war aber so, wussten wir, warte mal ganz kurz, wie machen wir den Ausbau? Okay, das heißt, wir müssen diese Battle da gewinnen, um uns eigentlich damit das zu finanzieren, den Raum auszubauen. Das heißt, den Tanzboden zu legen, Spiegel zu kaufen, dies und das. Und es war wieder so ein Preisgeld von 8.000 Pfund. Es war in England damals, diese Battle. Ja, ausreichend, okay, 12.000 Euro. Ja, ey, damit kannst du schon einen Raum gut herrichten. So. Also all in. Das heißt, so, es war wirklich so dieses, wenn wir gewinnen, dann geht die Reise weiter mit den Flying Steps. Und wenn nicht, war das einfach ein schöner Traum so. Und dann sind wir halt mit diesem Gefühl zu dieser Meisterschaft gefahren.
Ach, ist es das hier oben?
Ja, genau.
Ach, krass.
Ja, es sind die beiden so. 2005 und 2007. Ja, das ist jetzt schon verraten. Also, was ist passiert? Wir haben natürlich das Ding gewonnen. Und dann war für mich klar so, alles klar. Ich gebe diese Gastronomie auf. Komplett. Ich kann nicht mehr. Ich höre damit. Und gehe komplett ins wieder zurück zum Tanzen. So. Und dann hat mir die Tanzschule eröffnet. So. Dann ging das los. Aber wir haben unterschätzt, was das für eine Kraft kostet. Wir waren No-Names. Und Hip-Hop-Tanzschulen, das war gerade zu unserer Zeit noch so undenkbar. Weil ich mich noch daran erinnern kann, ist, wenn ich so in Elternabenden war. Und dann saßen wir so zusammen und dann haben die gefragt, so, was ist denn dein Beruf? Ich so, ja, ich bin Breakdancer. Das ist doch kein Beruf. Was ist denn das? Ich habe irgendwann gesagt zu meiner Tochter, wenn die dich fragen, was dein Vater sagt, er ist Choreograf. Ich glaube, das können sie mal besser verstehen, als wenn du sagst, er ist Breakdancer. Auf jeden Fall, aber es mir auch aufgefallen ist, dass zu unserer Tanzschule natürlich nur wirklich Hip-Hop-begeisterte Leute kamen. Das war eine ganz kleine Nische so. Und ich selber sogar meine Tochter in eine Ballettschule gebracht habe, weil es die Mutter wollte. So von wegen, weil es gab für Kinder kein Hip-Hop. Also gab es das Einzige, was war, so als man in der Ballettschule gehen. Und dann bist du da und dann siehst du natürlich alle Eltern, die ihre Kinder zum Ballett bringen, aber kein einziger Elternteil hat ihre Kinder zum Hip-Hop gebracht. So. Wenn, dann war es Jugendliche, die dann halt selber entschieden haben, die gehen dahin. So, und das war so, das war dann für uns natürlich so eine Sache, so ist okay. Da ist natürlich irgendwo ein Bedarf da, um den Leuten zu zeigen, ey, wir sind nicht irgendwelche Jugendliche, so, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen, sondern das, was wir da machen, ist ja wirklich, wir glauben so sehr dran und es ist ja auch eigentlich eine Kunst, die wir da machen. Und das kannst du nicht einfach mal so lernen. Dafür brauchst du viele, viele Jahre. Weil, glaube ich, die meisten Leute mal dachten so, ach, das sind ja diese Sportler, die dann gehen und drehen sich auf den Kopf und machen da ihre Akrobatik. Aber die haben es ja auch nur autodidakt gelernt. Dafür gibt es ja keine Schule. Und dann ist es halb so wert oder eigentlich nichts. Es ist nur eine Bewegung. Und für uns war es mehr. Es war keine Bewegung. Für uns war es wirklich eine Lebenseinstellung. Etwas, was du viele Jahre lang trainiert hast und dass da eine Art Community war und dass da gewisse Skills nötig waren, um überhaupt so gut zu sein. Und das war so, was mich dann auch immer beschäftigt hat. So. Dann kam der Punkt irgendwann sozusagen so ist, okay, nur die Tanzschule allein reicht nicht so. Wir müssen schaffen, noch viel mehr Leute abzuholen. Wir müssen eine breitere Masse kriegen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass einfach das, was wir da machen, auch etwas, was kulturell auch gerade in dieser urbanen Welt gut reinpasst und was auch vermittelt, was etwas Positives, weil es ist Tanz, es ist Musik, es geht um Ausdruck, es geht um Kreativität, weißt du, das sind alles so Dinge, die dazugehören so. Und trotzdem dann ging dann das Thema so, okay, Leute, wir können auch nicht mehr einfach nur für alle Corporate Shows, das heißt für jeden Kunden einfach kleine Shows bauen. Wir müssen was Größeres machen, wir müssen was. Weiß nicht, und dann ging es immer los, so, was ist es denn, so, ey, keine Ahnung, wir müssen irgendwas größer. Und dann ist mir etwas eingefallen. Meine Schwiegermutter hatte mich Jahre zuvor mich mitgenommen in ein Klassikkonzert und meinte dann zu mir, du musst zu Klassikkonzerten, warte, das ist Hochkultur, es ist voll wichtig, dass du was über die klassische Musik verstehst. Und ich so, boah, Alter, was soll ich damit anfangen? So. Und dann war ich mit der da auf einem Klassikkonzert und da saß ich immer da und habe ich mir die Stücke angeguckt und dann gab es halt Balletttänzerinnen, Balletttänzer, die dann getanzt hatten. Und dann dachte ich mir so manchmal im Kopf so, gut, das, was die da machen, die Pirouetten auf den Füßen, das machen wir auf dem Kopf, viel extremer, viel geiler, viel cooler. Und das war dann immer in meinem Kopf so, ich dachte so, gut, und das ist jetzt was Krasses so, ja, aber wir sind eigentlich gefühlt noch krasser als die, also in tänzerischen Skills her. Und das, was die musikalisch da machen, das können wir ja genauso musikalisch umsetzen, weil ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass das, was wir da machen, ja auch immer auf der Musik basiert so. Wir müssen uns zur Musik synchronisieren. Und so war das in meinem Kopf und dann war irgendwann der Punkt so, ja, weißt du was, Leute, ich glaube, weil, warum auch dann der Punkt auch kam, ist, natürlich, nachdem ich dann halt die Tanzschule hatte, und es war ja eigentlich keine Tanzschule, es war ein Hinterhofraum, so ungefähr war das. Aber wir haben es natürlich als verkauft, als Steve Blank Academy. Weißt du, aber wir haben es eigentlich selber verarscht. So
fake it till you make it.
Ja, man, so, fake it till you make it. So. Aber wir wussten so, das ist schön, nett, aber es ist noch nicht wirklich das. Aber es ist der erste Schritt wieder.
Das ist das Ding, der Schritt muss kommen, bevor
der nächste kommt. Der Schritt muss kommen, bis der große kommt. Und ich bin froh, dass wir erst diesen klein gemacht haben, weil du kannst nur mit deinen Aufgaben wachsen. So. Ja. Auf jeden Fall war es auch natürlich auch so, dass du natürlich auch immer wieder Freunde aus der Schulzeit getroffen hattest und dies und das. Und die haben gefragt, was machst du dann? Ja, wir haben da jetzt so unsere Tanzschule und die so, da kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Und du hast immer wieder gemerkt in den Leuten so, dieses Unverständnis dessen, wie kannst du diese Jahre so einfach wegschmeißen? Aber für uns war es immer so, nein, Mann, wir investieren in uns so. Das ist alles das, was wir da lernen, ist halt auf einem ganz anderen Weg. Aber es ist genauso, dass du dir da Wissen aneignest. So.
Es war euer Weg.
So. Und unser Weg.
Dieses Menschendenken einfach immer zu sagen, so, das ist richtig und das ist falsch.
Genau, und genau ist der Punkt, dass es, glaube ich, nur du selber weißt, was für dich richtig ist. Klar muss man Realist sein, klar muss man das auch reflektieren. Aber es kann doch nicht sein, dass du immer wieder große Wettbewerbe gewinnst und alle sagen zu dir, was machst du da eigentlich? Und du denkst dir, Mann, warte mal, ich bin einer der Besten. Wie, was mache ich da? Eigentlich weiß ich, was ich da mache. Ich muss nur noch schaffen, dass es die große Masse versteht, was ich da mache. Weil meine Szene hat es verstanden. Und meine Szene oder unsere Szene, sage ich mal, respektiert und ich will nicht sagen, himmelt uns an, aber die schätzen uns für das, was wir da tun. Nur, die ist zu klein. Und die hat auch kein Geld. Die meisten Leute wollen immer auf so Hip-Hop-Jams, wollen immer eigentlich auf die Gästeliste. So. Die zahlen ungern für Tickets. So, weil sie selber kein Geld haben, alle voll Jugendliche sind. Weißt du, also du bist damit konfrontiert. Also musst du die Älteren kriegen, so, die bereit sind, eigentlich für etwas zu bezahlen. Und da mache ich jetzt den Sprung. Dann war so der Punkt so, ey, wisst ihr was? Vielleicht müssen wir was mit klassischer Musik machen. Vielleicht müssen wir da ein abendfüllendes Programm machen und den Leuten zeigen, wie kunstvoll ist denn Breakdance. Und dass es nicht nur irgendwelche Tänzer sind, die da nur rumhampeln und einfach nur ihre Moves machen, sondern nein, die können diese Musik übersetzen, die können diese Musik mit den tänzerischen Bewegungen synchronisieren. Und gleichzeitig aber war auch der Gedanke, und das ist ja immer das, was natürlich auch immer aus diesen ganzen Erfahrungen immer wieder kommt, ist ja auch, du kriegst ja auch immer wiederum zu hören, du gehst in so ein Theater rein und denkst dir so, wieso wird dieses Stück staatlich gefördert so? Ich sehe hier nur alte Leute, keinen einzigen Jugendlichen drin. Und gleichzeitig schreien die Theaterhäuser, wir wollen mehr junge Leute. Ja, dann gibt uns doch Gelder oder Mittel, damit wir so eine Sache umsetzen können. Also haben wir auch gemerkt, wir haben auch eine Mission. Ich glaube, unsere Mission wird sein, dass wir einerseits mit dieser Show, wenn wir Klassik und Breakdance, diesen Crossover wagen, zwei Effekte haben werden. Junge Leute ranzuführen an die Hochkultur, weil die sonst nicht kommen würden. Älteren Leuten ranzuführen an die Hip-Hop-Kultur, weil sie sonst auch nicht hingehen würden. So. Und somit war das dann die Idee eigentlich und die Geburtsstunde von eigentlich damals, also Red Bull Flying Bach. So. Warum Red Bull? Weil in diesen ganzen, weil wir ja immer wieder mit Red Bull ja diese Meisterschaften gewonnen hatten, entstand ja irgendwann auch eine Art Freundschaft mit denen. Und die haben immer zu uns gesagt, ey Leute, Red Bull verleiht Flügel. Wie können wir euch Flügel verleihen? Ich so, keine Ahnung. Ja, manchmal war es das eine, manchmal war es das andere, aber es waren so Kleinigkeiten wie Reisekosten zu irgendeiner Battle oder wir unterstützen den bei einem oder anderen Projekt und haben ein bisschen Geld verdient. Aber es war nie das große Ganze so. Es ist eigentlich immer auf Leistung getrieben so. Und da haben wir denen gesagt, okay, guck mal, wir haben da ein Projekt, diesen Crossover mit klassischer Musik. Wir glauben so sehr dran, wir haben ihnen die Idee erzählt. Und wenn ihr uns Flügel verleihen wollt, dann unterstützt uns, damit wir unseren Traum erfüllen können mit so einem abendfüllenden Programm. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir halt eine 70-Minuten-Show auf die Beine stellen wollten. So. Und die fanden diese Idee gut und haben eigentlich überraschenderweise das Ding getitelt, weil eigentlich gab es sowas zuvor noch nie, dass eigentlich jedes... Red Bull war ja damals dafür bekannt, dass sie dann immer ihre eigenen Events dann getitelt hatten, so die sie selber ausgerichtet haben. Aber noch nie eine Tanzshow. So, und das hat uns auch natürlich auch auch natürlich unter den Druck gesetzt. Wir sagten, okay, jetzt hoffentlich klappt das, diese Idee. Und man muss auch wirklich sagen, so zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann, das war ja 2009, wo mir diese Idee kam, und 2010, April, sollte die Premiere sein. Und dann ging es ja auch schon da schon los so. Wenn wir mit dieser Idee rausgingen, war ja auch immer so, dass die Leute dann immer so dachten, so, wie soll das funktionieren, Breakdance und klassische Musik, so, was ist das denn für ein Quatsch? So. Und da haben auch Leute wirklich, bevor überhaupt die Show schon gesehen oder bevor überhaupt die Show also dann die Premiere hatte, haben ja schon Leute gesagt, ihr sollt euch schämen, wie könnt ihr überhaupt sowas machen, bla bla, so, habe ich schon Kritiken schon bekommen, bevor überhaupt jemand überhaupt irgendetwas passiert ist. So. Und wie mit dieser Idee auch an vielen Türen waren, wie versucht auch mal Kulturgelder zu kriegen oder irgendwelche halt Förderung, dass jeder immer gesagt hat, verstehen wir nicht, sehen wir nicht, können wir euch nicht da unterstützen. So. Man muss dann wirklich fairerweise sagen, dass Red Bull die einzigen waren, die dann meinten, so ist, ey, dann machen wir das. Wenn ihr daran glaubt und dass das euer Traum ist, so und dann verleihen wir euch Flügel. Und dann haben die das Ding für uns dann dementsprechend unterstützt mit dem. Und das Ding ist ja auch, die haben uns nicht Geld gegeben, so habt ihr so Geld, sondern die haben gesagt, okay, was fehlt euch so? Ein Produktioner fehlt uns, weil wir noch nie eine Show produziert, so, also mit einem Produktioner. Uns fehlt eine Medienkraft, also wir brauchen irgendwie halt etwas, was wir, also so kommsmäßig so hier das verbreiten können, dass wir mit der Show kommen. Und die alle Sachen haben die dann für uns dann halt uns supportet und umgesetzt. Und unsere Aufgabe war es nur, diese Show zu kreieren. So. Und das war dann auch so, dass wir dann halt darauf hingearbeitet haben und dann eigentlich 2010er die Premiere war und wir natürlich extrem nervös waren. Und eigentlich aber der Plan war, wir wollten es eigentlich nur machen für Berlin. Es ging uns eigentlich nur darum, dass endlich Leute in Berlin verstehen, dass die Flying Steps eigentlich nicht nur Wettkämpfe gewinnen können, sondern auch Sachen inszenieren können. Vielleicht zwei verschiedene Kunstformen zusammenbringen können und daraus eine Inszenierung machen. Das war unser Ziel. Um da noch viel mehr, dass ich nicht mehr rumrennen muss und sagen muss, ich bin Hip-Hop, und dann irgendwann sagen kann, ey, wir haben diese Show kreiert. So. Und es ist keine reine Breakdance oder keine Hip-Hop-Show, sondern es ist ein Crossover zwischen Hochkultur und der Straße. So. Und im besten Fall war es auch das dann. Und vielleicht können wir mal ab und zu mal mit diesem Ding dann irgendwo auf irgendwelchen Klassik-Festivals auftreten. So. Also als so eine kleine Mission, okay. Und dann hatten wir dann 2010 diese Premiere und wir hatten, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war so, dass wir zu dem Zeitpunkt, wir hatten 10 Vorführungen und das Risiko lag komplett bei uns. Das heißt, wir mussten auch dementsprechend Verlust auch den selber tragen. Und es war so, dass wir halt noch vor der Premiere, das war dann so 2-3 Tage vorher, gerade mal eine Auslastung von so 20-30% der Tickets hatten. Ja. Und wir dachten, ey, wir sind am Arsch. Also wir sind richtig am Arsch. Und es gab ja, also es gibt ja einmal immer eine Premiere für Media, also für die ganzen Presse, Journalisten und bekannte Freunde.
Und dann das ist dann vorher?
Und das ist immer vorher. Okay. Das ist dann der war dann immer einen Tag vor der Publikumspremiere. Mhm. Und dann war so, ey Leute, ich hoffe, dass wir an dieser Vorpremiere hoffentlich so gute Kritiken kriegen, dass im besten Fall wir noch einige Tickets verkaufen und wir dann vielleicht noch mit einem blauen Auge hier rauskommen. So, das war halt dann der Gedanke. Und dann hatten wir diese Vorpremiere und das war dann wirklich wie Magie, keine Ahnung, was es war. Also es war wirklich so. Und das ist witzigerweise, was jemand schon mal gefragt hatte, wie war es vor der Premiere, also dieser Vorpremiere, und wie hast du dich nach der Show gefühlt? So? Und was ist dazwischen passiert? Und es war wirklich so, dass du rausgegangen bist auf die Bühne und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da passiert ist, erst nachdem die Show zu Ende war.
So. Komplett Blackout oder?
Nein, nicht Blackout, sondern du warst im
so Tunnel. Trance-Zustand,
im Raum, ja. Du warst ja in dieser Show. Du hast nicht geguckt, was die Leute, wie die draußen reagieren, gar nichts. Du warst in dieser Show, du warst genau da drinnen so. Und dann war so, dass natürlich, also nicht natürlich, sondern Leute haben dann applaudiert, es gab Standing Ovation so. Also wir waren eigentlich dann komplett erleichtert, dass das schon mal die Leute, die da waren, das schon mal uns gefeiert haben für das. Und es war so, Gefühl von wegen, ey, wir haben was geschafft, woran keiner geglaubt hat. So. Diesen Crossover zu schaffen, so zwischen diesen beiden Welten. So. Und dann gab es über Nacht diese Kritiken so. Und dann war über Nacht, hatten wir auf einmal eine Auslastung von 80% schon für die 10 Shows.
Was?
Und einen Tag später waren alle Shows ausverkauft. So.
Ach, wie krank.
Das war so dieser Medien-Echo, der dann so durchgeknallt ist. Und dann musst du nochmal 3 Zusatzshows spielen, weil das so eine unglaubliche Nachfrage gab und innerhalb von ein paar Stunden auch diese Tickets weg waren. So. Und dann war so uns.
Ey, was war das für ein Gefühl, Mann?
Verrückt. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt, die du fährst und du krass. weißt nicht, ob du diese letzte Kurve noch kriegst. Keine Ahnung, ob du da rausgesteuert wirst oder was weiß ich was. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt gar nichts so. Und dann war so, also wie gesagt, nach diesem Erfolg so, war dann so, ey krass, so, wir haben, also ich glaube, wir haben es geschafft. Und da ging es nicht mal darum, dass wir mit der Show weiter tun werden, sondern eher dieses Gefühl gehabt, jetzt haben wir es allen bewiesen.
Wir werden ernst genommen.
Wir werden ernst genommen, so. Jetzt werden wir ernst genommen. Jetzt ist nicht mehr so dieses, das irgendwelche Breakdancer, so nee, sondern, und haben danach noch den Classic Echo bekommen, als Auszeichnung für dieses Projekt, so in dem Jahr noch. Und dann ist ja genau das passiert, was wir uns gewünscht hatten. Hat sich aus Kanada so ein Bach-Festival gemeldet und meint, ey, wir würden gerne euch einladen zu unserem Festival. Und dann war so die Frage, ey, funktioniert auch diese Show auch im Ausland? So, wussten wir ja nicht so. Ey, das wäre natürlich der beste Case, mal es auszuprobieren. So, haben zugesagt. Und weil die hatten auch nicht so viel Geld gehabt, konnten es eigentlich gar nicht leisten mit Reisekosten, dies, das, allem drum und dran. Also, aber machen wir trotzdem, um einfach mal zu sehen, so wie sich das auch anfühlt im Ausland, dieses Projekt. Und dann waren wir in Kanada und haben es dann gespielt als Gastspiel und genauso die gleiche Reaktion, Standing Ovation, Leute sind rausgerannt und was ist das, noch nie gesehen. Und dann sind wir zurückgekommen und dann hieß es so mit Red Bull gemeinsam, lass uns in Deutschland Tour machen. Lass mal gucken, wie andere Städte darauf reagieren. So.
Ja.
Und dann gab es halt diese Deutschland-Tour und die war auch dann innerhalb von Wochen ausverkauft, komplett. So, und dann aus der Deutschland-Tour wurde eine Europa-Tour und dann eine Welttour und dann sind wir eigentlich, waren wir mittlerweile über 50 Ländern, hatten schon über 500.000 von Zuschauern, nur allein wegen dieser Show so. Also so hat das Ganze angefangen, so ist es explodiert so.
Ey, ohne Spaß, danke dafür gerade, ja. Das war, Alter.
Ja. Und dann war so der Punkt so, ey, fuck, jetzt haben wir es vielleicht geschafft so, jetzt können wir endlich, und ich glaube, und dann hat es auch eingezahlt in die Tanzschule. Auf einmal kamen Eltern mit ihren Kindern und meinten, ey, habt ihr auch Kurse für Kinder? So. Und es hat dann sich gegenseitig aufgeladen. So. Also dieses Projekt hat diese Türen geöffnet. Und mittlerweile sind wir auch keine reine urbane Tanzschule mehr, muss man auch fairerweise sagen. So. Also wir bieten auch hier Ballett an, auch Jazz, Modern und natürlich auch alle anderen Urban Dance-Stile, die es so noch gibt. So.
Da sind zwei Dinge, die mir die ganze Zeit so im Kopf rumschwirren, so dass das eine so, wie oft hast du Dinge zum allerersten Mal gemacht? Also wie oft in deinem Leben hast du was gemacht, wo jeder gesagt hat, das geht nicht und es hat auch noch nie jemand geschafft?
Also wirklich oft. Also ich glaube, ich habe das gelernt, glaube ich, alles durch diese Wettkämpfe. Ich glaube, immer wieder, weißt du, wirst du herausgefordert oder hast eine Herausforderung, die du meistern musst. Und du weißt nicht, was passiert. Du kannst dich nur darauf vorbereiten, so gut es geht. So. Und wenn du es dann gemeistert hast, dann warst du, das war immer so ein Gefühl von, ein Glücksgefühl, das unbeschreiblich war. Und ich glaube, irgendwann wusstest du, es kommt nicht von alleine, sondern du musst was dafür tun. Du musst jedes Mal was dafür tun. Und umso mehr Leute gesagt haben, du kannst es nicht, umso mehr wolltest du es denen beweisen. Weil mein ganzes Leben hat nur damit zu tun gehabt, du kannst es nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht, hör auf so zu träumen. Und immer diese Widerstände. Und jedes Mal hat es doch geklappt. So. Und jedes Mal hast du gemerkt, so, es sind nicht die, sondern es bist du selber, der das entscheidet. So, du musst diese Entscheidung treffen. Und im besten Fall muss die natürlich auch wirklich funktionieren, klar.
Aber man muss realistisch
bleiben. Man muss realistisch bleiben, ja, das ist ganz klar. Also ich glaube, ich hätte niemals gesagt, ich mache eine Tanzshow, hätte ich nie schon 4 Weltmeisterschaftstitel. Also klar, da muss das eine muss das andere bedienen, das heißt, das eine muss das andere aufladen. Genauso wie, dass die Tanzschule dann da war und wir keine Kinder hatten und auf einmal doch durch so ein anderes Projekt was darin eingezahlt hat, dass erwachsene junge Leute das Verständnis dafür gewonnen hatten, dass das, was wir da machen, doch etwas ist, was man doch weitergeben kann. So. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man sieht, so, was erschafft das eine, was wiederum vielleicht einzahlen kann ins andere und dich weiterbringen kann. So. Das ist immer so eine Win-Win-Situation in deinem Leben, die brauchst du. Du brauchst immer eine Art Reflexion oder etwas, womit du immer sehen kannst, so ist, bin ich schon so weit, kriege ich das überhaupt wirklich hin? Und ich glaube, du weißt es immer sowieso besser als alle anderen. So. Meistens, das darf kein falscher Stolz sein. Das war bei mir noch nie der falsche Stolz, zu sagen, so, ah, jetzt erst recht, weil alle das nicht wollen, sondern es war immer dieses, nein, ich weiß es doch, dass ich doch was habe, was einen Wert hat. So. Nur wie schaffe ich diesen Wert wirklich zu transportieren?
Ich glaube, das ist nicht Wissen, ich glaube, das ist Fühlen.
Auch.
Ich würde sagen, das geht noch viel tiefer als das. So, du weißt es ja, nicht nur im Kopf, sondern du
spürst es.
Du spürst es.
Es ist ein Feeling. Nun, du weißt es noch gar nicht, oder auch wenn du es denen erklärst, die verstehen es nicht, weil sie es ja noch nie gesehen haben oder noch nie ein Beispiel hatten.
Ja. Was, und das ist der zweite Punkt, den ich eben angesprochen habe, dieses, für mich hat sich die ganze Zeit so angefühlt oder angehört, dass ihr gewachsen seid, dass es funktioniert hat, als ihr angefangen habt, größer zu denken. Es war immer so, dass der nächste Schritt kam, wenn ihr gesagt habt, okay, wir machen diesen nächsten Schritt jetzt. Mhm. Wir sehen diesen nächsten Schritt.
Ja.
Dass ihr aufgehört habt zu glauben, ja, wir sind die Kleinen, die irgendwie dann mal da den Contest. Und nein, Mann, wir können das machen.
Ja.
Und wenn man diese Idee hat, wenn man umsetzt, dann klingt das vielleicht verrückt oder klingt das bescheuert. Aber ich glaube, genau das ist es.
Na, ich glaube, der Punkt war natürlich zu sagen, so ist, wenn wir jetzt, also wir wollen unbedingt ein fürs Programm machen, aber uns kennt ja keiner, also wir haben ja noch nie eins gemacht vorher, wir haben noch nie eins inszeniert oder noch nie eins choreografiert in der Größe. Warum soll uns jemand dann die Chance dafür geben? So, es ist extra, also was bleibt uns übrig, das selber zu machen, das Risiko selber in die Hand zu nehmen, selber zu sagen, so, ey, wenn es nicht klappt, dann bist du eben ruiniert, so, aber gut, aber du weißt, was du eigentlich kannst, so. Und du musst es dir eigentlich selber dann wieder beweisen oder den anderen Leuten beweisen, so. Und das ist immer das, was du, glaube ich, auch immer wieder rum halt dieses Großdenken, weil klar wäre es uns tausendmal schöner, wenn jemand zu uns kommen hätte gesagt, ey, wir sind die und die große Produktion, wir wollen, dass ihr diese Show schmeißt.
Aber es passiert. Aber das nicht. Ist doch jetzt vielleicht so der Fall, dass es jetzt dann jetzt so langsam
kommt. Ja, jetzt ist es so langsam so, dass wir natürlich viele Angebote kriegen oder auch zum Teil viele Sachen uns aussuchen dürfen. Jetzt sind wir natürlich in der ganz anderen, sage ich mal, Komfortzone, was aber auch natürlich wiederum viele Verantwortung mit sich bringt, weil wir natürlich da auch weitere Ideen haben und weitere Visionen haben, weil wir, glaube ich, als Tanzkultur, sage ich mal, im urbanen Bereich noch nicht da sind, wo viele andere Tanzstile schon sind, so wie Ballett, Jazz, Modern. Da sind wir noch weit weg von dem. Oder was für ein Standing die in kulturellen, sage ich mal, Instituten haben, so. Haben wir noch gar nicht so. Wir sind da immer noch eine Art kleine Nische und ich glaube, was es geht, ist, um noch die zu überzeugen und mit allen auf einer Augenhöhe zu kommen. So. Da müssen wir hinkommen, dass wir irgendwann auch, was ich auch schon angesprochen hatte, ist etwas wie eine staatliche Anerkennung. Dass wir eine Tanzausbildung anbieten können, die vom Staat anerkannt ist. So. Das ist jetzt der nächste Schritt. So. Den gibt es noch gar nicht. So. Und das ist so der nächste Meilenstein, den wir legen wollen. Und ich glaube, wenn wir den gelegt haben, können viele, viele andere Leute davon profitieren. Weil dann kann jemand irgendwann sagen, so, ey, Papa, ich will eine Ausbildung zum Hip-Hop-Tänzer, so, zum urbanen Tänzer. Cool, dann mach es, weil das ist ja jetzt stark anerkannt. So, hat einen anderen Wert als, ich mache das in so einer Privatschule und habe dann irgendein Zeugnis von der Schule, aber keins, was dann halt draußen so anerkannt ist. Das ist zum Beispiel etwas, was wir noch machen müssen, so, nach diesen ganzen Erfolgen.
Wie ist es denn, wenn du an den Vater und so zurückgehst, der noch in der WG mit der Schwiegermam gewohnt hat? So, würdest du sagen, du bist noch genauso hungrig, wie du damals warst? Hungrig, also, zu machen
und zu sitzen? Hungrig zu machen die ganze Zeit. Also es ist schon bei mir, also ist schon unglaublich, dass ich irgendwie nicht satt bin, zufrieden bin. Also ich habe den Drang, wirklich Sachen noch zu erschaffen, weil es mir unglaublich Spaß macht. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, weil ich so viele Erfolge schon hatte und irgendwann ist es so wie ein Rausch. So, du willst, es ist, glaube ich, menschlich so, du willst mehr. Du hast das Gefühl, du hast den einen Berg erklungen so Wo ist der nächste größere Berg? So, wann kannst du den nächsten Kick? So, das ist wie manchmal wie ein Kick, wie ein Rausch. Und gleichzeitig aber weißt du auch, es tut nicht nur dir gut, es tut allen anderen auch gut. So. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Es ist eine Mischung aus allen und auch die Verantwortung. Und du willst auch Leuten was bieten. Zum Beispiel, ich bin jetzt mittlerweile dreifacher Vater, ich habe 3 Kinder. Und ich möchte natürlich meinen Kindern was bieten. Und gleichzeitig will ich auch ein Vorbild sein. Und auch da, wo ich herkomme. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, so, ich bin ja eigentlich ein Flüchtlingskind. So. Mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen. Hab den Krieg miterlebt so. Und ich will auch ein Vorbild sein für alle anderen, die vielleicht hier sind, zu sagen, ey Leute, es ist eine Chance. Es ist ein geiles Land, du kannst hier was erreichen so. Du musst nicht nur warten und Däumchen drehen und alles schlecht reden, sondern du kannst, egal mit was, so. Heutzutage ist alles möglich und sogar noch viel mehr als damals. Ich meine, heute kannst du sogar,
Du kannst dich mit Leuten treffen, Mikrofon dahinstellen
und dein eigenes Ding machen so. Ja. Und ich glaube, das ist es. Also du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst echt viele Wege gehen. Und ich glaube, es liegt nur in dir selber so. Ich glaube, das ist auch etwas. Ich glaube, in vielen Bereichen, also ich habe da so, glaube ich, mittlerweile so ein Gefühl, ich habe da halt, kann eine Menge Sachen abdecken so. Und die will ich auch und es passt zu mir. Und wenn ich mich zurückerinnere an den, ich bin heute in einer ganz anderen Erwartung als damals. Also,
und das ist auch gut so.
Ja, ja, ist auf jeden Fall gut so. Ich meine, damals war ich noch unwissend, ich war noch naiv. Mich hat natürlich nur der Tanz angetrieben, meine Leidenschaft so. Und heute kriege ich immer mehr mit. Natürlich gucken auch eine Menge Leute auf mich und gucken, wie macht der das? Und du willst auch da ein positives Beispiel für etwas sein. So, egal, ob es um Kreativität geht, um Menschlichkeit geht, um ob du Vater bist oder ob du, keine Ahnung, was auch immer, so willst du halt einen Beitrag leisten. So. Einfach. Weil du weißt, es ist was Gutes, was Positives.
Ja. Mich würde an der Stelle jetzt noch... Die Frage ist super simpel so, aber mach daraus, was du daraus machen möchtest. Was ist Tanzen für dich? Einfach, was ist das für dich?
Ja, also ich glaube für mich, also Tanzen an sich für mich, ich meine, ich habe es damals ja schon gemerkt, ich meine, guck mal, ich war mit 7 in Deutschland, ich konnte noch nicht richtig gut Deutsch so. Und ich muss sagen, durch das Tanzen, also allein weil ich mit Michael Jackson angefangen habe, dann mit dem Hip-Hop so, hatte ich sofort eine Aufmerksamkeit auf mich gezogen so. Ohne zu sprechen so. Und ich glaube, das war etwas, was das gezeigt hat, so ist, ey, ich konnte mich mit Leuten connecten, obwohl ich die Sprache nicht mal richtig gut kann. So. Und mit egal wem. Das war so barrierenfrei. Jeder hat es verstanden. Jeder hat dir zugeschaut und hatte ein Lächeln oder ein Grinsen, was Positives. So. Und ich glaube, das ist es so. Das ist so, das ist einfach Barrieren durchspricht. So. Das ist eine Sprache, die jeder versteht, sofort. Ich glaube, das ist es.
Krass. Einfach aus, also ist es auch bei vielen deiner Tänzer so, dass du das siehst, dass es...
Ja, ja. Also Tanzen, also ist meine Erfahrung, jetzt gerade im Bereich Tanzen, macht Tanzen eine Menge aus. Ich habe Leute erlebt, die in der Schule gemobbt wurden, die Außenseiter waren. Nachdem sie aber angefangen haben mit dem Tanzen, haben sie so ein unglaubliches Selbstbewusstsein aufgebaut. Das ist faszinierend, was Tanzen mit dir machen kann. Ich meine, allein das Beispiel mit Michael Jackson so. Der war ja immer auf der Bühne... Der King. Und neben der Bühne war der zerbrechlich. So.
Ja.
Das war ein Phänomen. Und ich glaube schon, dass du da halt, was das betrifft, so, dass das Tanzen halt, du bist was anderes in dem Moment. Du bist in dem Moment in deinem Element. Und wenn du wirklich dieses Element wirklich kannst, dann wirkst du ganz anders. So, das ist eine, du kannst was erschaffen, so, wo alle so bei jemanden angucken und bewundern für das, was er da macht. So. Und gerade Breakdance war etwas, wo immer alle dachten so, ey, der bricht doch gleich alle Knochen. Also, wie macht der das so? Es ist so wie auch wie eine Zauberei, so, wie ein Magier, der schwerelos fliegen kann, so ungefähr.
Das ist Kunst, so ja. Am Ende des Tages.
Auch, ja. Du kannst also wirklich mehr. Also ich glaube, das ist so. Und auch dieses Barrieren durchbrechen, weil du hast eine Leidenschaft und ich habe auch, das habe ich auch daran gelernt, ist, da spielt es keine Rolle. Wo du herkommst, wie du aussiehst, was du Glauben du hast, das interessiert niemand. Das interessiert in unserer Szene wirklich niemanden. So. Ich glaube, diese Probleme herrschen draußen. Und deswegen ist, glaube ich, Kultur und Kunst so wichtig in unserer Gesellschaft. Weil sie wirklich manchmal schafft, nicht jemanden gleich zu verurteilen wegen seines Herkunftes oder wegen seinem Aussehens oder wegen seinem Glaubens oder wegen seiner Geschlechtsorientierung. Interessiert einfach nicht. Das interessiert in unserer Welt nicht so. Das geht darum, zeig, was du kannst.
Kannst du es oder kannst du es nicht?
Ja. Und wenn du es kannst, ja, dann bist du der King. Bist du einfach, du wirst gefeiert dafür, was du kannst. So, und ich glaube, Das ist auch der, noch ein weiterer positiver Aspekt des Ganzen. Also deswegen sollen die meisten Leute anfangen mit Tanz.
Ey, das ist aber auch allein Breakdance. Ich hatte früher als Kind auch immer dieses Ding, wenn ich so auf Partys gegangen bin, ja, dachte ich mir so, du wärst der geilste Typ im Raum, wenn du jetzt einfach in die Mitte gehst und dich auf deinem scheiß Kopf drehst. Und das ist
ja, so war es ja bei uns am Anfang ja auch wirklich. Es war ja wirklich so, dass das auch manchmal halt der positive Effekt war, dass du natürlich auf Partys immer der Highlight warst. So. Egal, ob es in der Disco war, in der Schule, egal wo, konntest du natürlich immer mal einen coolen Move raushängen lassen. So. Aber ich sag ja, aus diesem Spaß wurde dann irgendwann ein Hobby, aus dem Hobby wurde irgendwann ernst. Und dann war irgendwann so, okay, das ist jetzt alles. Und deswegen, siehst du, du sagst es ja wieder. Hat nur positive Aspekte fast.
Ja. Ey, ich finde das krass, ey, wirklich danke für diese Ehrlichkeit auch so, dieses einfach. Ja. Also man hat das auf jeden Fall miterlebt gerade irgendwie nochmal so mit dir, hatte ich das Gefühl. Du hast jetzt einfach noch einmal das Mikrofon hier zum Schluss. Einfach, hast du noch irgendwas, was du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben willst? Einfach irgendwas, was gerade noch raus muss, einfach.
Ja, ich glaube, dass man, ich glaube, die Dinge einfach alles positiv sehen muss und also es ist so, dass ich es mittlerweile selber nach so vielen Jahren immer wieder sagen kann, dass ich glaube, mein Glück war, dass ich auf Menschen zugehen konnte mit etwas, mit so einer Leidenschaft und sofort da diese Connection hatte. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sachen ist wirklich dieses Austausch. Dass man sich austauscht. Und klar soll man Sachen hinterfragen, klar soll man Sachen kritisieren, so. Nicht alles, was jemand als Idee trägt, ist manchmal auch eine gute Idee. Und ich glaube aber, die größten Sachen in meinem Leben waren die Niederschläge. Also wirklich Sachen, die nicht funktioniert haben. Das waren mehr Sachen, die nicht funktioniert haben, als funktioniert haben. Also manchmal ist es ja wirklich so, man denkt immer, was für eine unglaubliche Traumkarriere. Aber wir haben auch eine Menge Sachen gemacht, die einfach nicht gut waren. Und ich glaube, durch meine schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, konnte ich daraus lernen und es etwas zu etwas Positivem wandeln. So. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. So. Also jemand, der sehr behutsam aufwächst, glaube ich, so, der keine Probleme hat, der wird ein schönes Leben haben, aber der hat dann andere Herausforderungen. Und ich glaube, du musst dich der Sache stellen. Egal, wie viel Angst du hast, ich glaube, du musst dich dieser Sache stellen. Du musst dieses Gefühl, weil zum Beispiel ist es jetzt auch so, meine Tochter hat jetzt ihr Abi gemacht, hat ihr Führerschein gemacht und das Erste, was sie gesagt hat, Papa, ich will in den Ausland für ein Jahr.
Das Beste, was man machen kann.
Genau, und da habe ich dir gesagt, weißt du was, sofort unterschreibe ich, mach das. Und jetzt ist sie gerade in Australien für ein Jahr und hatte unglaubliche Angst. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich auf ihre Angst gefreut, weil ich wusste, es wird sie viel besser aufs Leben vorbereiten, weil sie muss ihre Erfahrung machen. Sie muss, weil es hat mir geholfen. So. Und ich glaube, jeder Mensch muss diese Erfahrung machen. Und jeder Mensch muss halt, egal wie viel Angst er hat, der muss das einmal erleben. Weil dann weiß er, was dahinter ist. So. Vielleicht ist es etwas, was ihn wieder vielleicht niederschlägt oder so. Aber dann bist du um eine weitere Erfahrung reicher. So. Also es ist immer so. Ich meine, ich wurde jetzt lustigerweise, mich macht es nichts mehr aus, weil ich weiß, es gehört dazu. Zum Beispiel wurde ihr, das ist jetzt nur banal, aber ihr iPad wurde ihr im Hotel geklaut. Mir wäre das nicht passiert, weil ich schon mittlerweile auch schon Sachen mir von mir geklaut wurde und ich mittlerweile weiß, wie ich damit umgehen muss. Aber es musste passieren.
Ja.
Und sie hat geweint und es hat ihr so wehgetan. So. Aber ich dachte mir in dem Moment so, ja.
Du wirst daraus lernen.
Also so banal wie es ist, ich glaube, weil du kannst dich nicht vor allem beschützen. So. Ich hätte jetzt 10-mal sagen können, ey, weißt du was, packst einen Tresor, machst das, mach das, mach dies, keine Ahnung, was auch immer. Oder versteckst du gut im Zimmer oder was weiß ich auch. Es passiert so. Das ist was Kleinigkeit. Es werden auch andere Sachen passieren. 100%. Und ich habe es damals nicht erkannt so. Ich habe damals immer gedacht so, jeder Fehler, der dir passiert, da bist du ein Nichtnutz, du bist ein Idiot oder was weiß ich was. Wie konnte dir das passieren? Heute weiß ich, nein, es gehört dazu. Es gehört zum Leben dazu. Es muss passieren.
Es muss passieren. Weil es du danach passieren. Immer stärker bist. Du bist danach passieren. Immer stärker.
Und mittlerweile ist so, also mittlerweile gehe ich auch viel gelassener damit um, wenn meinen Kindern, ob sie hinfallen, machen, tun, egal was da passiert, so ist, wo ich mir dann sage, so, es ist halt ein Teil des Lernens. Ein Prozess, den musst du zum Teil gehen. Um so, es darf nicht zu viel werden. Also natürlich gibt es auch schlimmere Beispiele, aber es ist etwas, was im Groben und Ganzen so irgendwie so immer mitschwebt. So. Und ich glaube, dann kannst du auch viel mehr Sachen besser entscheiden Und ich mache trotzdem noch Fehler. Also Fehler machst du bis zum Lebensende.
Ich will das Wort Fehler streichen. Ich würde sagen, du machst Erfahrungen.
Genau.
Also es gibt, richtig. Warum ist es falsch?
Genau, es ist nicht, genau, vollkommen richtig. Es ist eine Erfahrung, die du machst. Und ich glaube, du musst erkennen, dass das eine Erfahrung ist und sich nicht daran selber kaputt machen.
Und vor allem die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Zu sagen so, ja, ich hab's verkackt,
ja.
Na und?
Ja, aber richtig.
Ey, my man, ohne Spaß. Vielen, vielen Dank. Das war, hat sich gelohnt.
Ja, Dankeschön.
Voll. Peace out.
Ja, Mann, super.
So, da sind wir am Ende einer weiteren Folge angekommen. Es freut mich total, dass du uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, dass du gerade eine Stunde Zeit investiert hast und uns einfach zugehört hast. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest, dass es dir was gebracht hat. Und wir sind hinter den Kulissen zurzeit wirklich so hart am Arbeiten, das Ganze hier weiterzuentwickeln, neue Sachen hinzuzufügen. Und ich kann es kaum erwarten, diese Sachen hier zu veröffentlichen und dich mit auf diese Reise hier zu nehmen. Alles Schritt für Schritt. Also es kommt in den nächsten Wochen noch einiges. Der beste Weg, um da irgendwie so ein bisschen up-to-date zu bleiben, ist Instagram. Das ist echt am einfachsten, einfach mal so zwischendurch was rauszuhauen. Aber auch hier im Podcast werde ich versuchen, alles mit einzubauen. Ja, also das Jahr ist bei weitem noch nicht vorbei. Es kommen hier noch einige coole Leute, es kommen noch einige coole Folgen und es kommen noch einige coole Infos. Das dazu. Mehr will ich heute eigentlich gar nicht sagen. Wir hören uns hier nächste Woche Sonntag zu einer freshen neuen Folge Fabio Talks wieder. Und bis dahin würde ich einfach sagen, bleib ehrlich, Mann. Dein Fabio. Peace.